Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 76. Liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige Folge muss ich mit einer Warnung beginnen. Falls Sie gerne auf hohem Niveau basteln und zugleich Technik interessiert, 3D-druckaffin und latent suchtgefährdet sind, dann dürfen Sie niemals den YouTube-Kanal meines heutigen Gastes besuchen. Es sei denn, Sie haben in den nächsten Stunden gar nichts anderes mehr vor. Abzuschalten wird Ihnen nämlich garantiert nicht gelingen. Spoiler-Alarm, mich persönlich am meisten gefesselt hat die elektrische Zahnbürste mit einem 3 PS starken Viertakt-Verbrennungsmotor. Wo habe ich es gesehen? Auf dem Kanal von Lewis Engineering. Lewis ist sein Vorname, L-U-I-S, direkt daran geschrieben Engineering, Lewis Engineering. Ja, und wer ist dementsprechend mein heutiger Gast? Natürlich der Kopf dahinter, nämlich Lewis, konkret Jungingenieur Lewis Marx. Hallo Lewis, stell dich bitte zunächst selbst kurz vor.
Hallo Stefan, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast als Gast da sein darf. Ja, ich nehme an, also ich würde sagen, du hast ja schon fast alles gesagt zu mir, also war auch fast alles richtig. Genau, ich bin tatsächlich Jungingenieur, wenn man es so nennt. Also ich bin halt als mit 25 noch recht jung und arbeite tatsächlich auch als Ingenieur. Und was ja auch der Grund ist, warum ich hier bin, habe natürlich noch einen YouTube-Kanal, auf dem ich immer meine witzigen Ideen gern mit der Welt teile und da auch meine Projekte eben filmerisch umsetze, genau. Und du hast ja schon erwähnt, unter anderem die Zahnbürste mit Benzinmotor. Der Motor, ich habe es gleich im Video gesagt, dass er 3 PS hat. Ich habe es nie gemessen, deswegen muss ich das mal anzweifeln, diese 3 PS. Aber da geht es eher, bei den Projekten geht es meistens eher um Sachen, die eher lustig sind oder so verrückte Ideen, die man mal hatte, vielleicht als Kind auch, aber die nie umgesetzt hat. Und ich bin jetzt in der Lage eigentlich, diese Kindheitsträume oftmals auch wirklich umzusetzen, egal wie absurd sie denn klingen mögen. Zum Beispiel habe ich auch mal den Schlitten gebaut, mit dem man einfach den Berg wieder hochfahren kann, mit einem Motor. Aber ab und zu, wie durch Zufall, gibt es dann auch Projekte, die tatsächlich ein bisschen sinnvoller sind. Da werden wir wahrscheinlich auch noch mal drüber reden, über einige.
Ja, ganz genau. Du hast gesagt, du arbeitest als Ingenieur. Magst du uns kurz verraten, wo und was du konkret machst?
Ich bin aktuell als Wirtschaftsingenieur tatsächlich, das ist auch meine Studie, oder als Produktionsingenieur heißt ich dort, angestellt bei einer Firma in München, bei einem Drohnen-Flugzeug- oder Kleinflugzeug-Drohnenhersteller. Der okay. Ich weiß nicht, ob ich den Namen, aber ich kann den Namen, glaube ich, auch nennen, bei Quantum Systems hier. Die machen vor allem Aufklärungsdrohnen zur Vermessung etc.
Okay, spannend. Lass uns einsteigen. Wir haben über die elektrische Zahnbürste mit Verbrennungsmotor gesprochen. Mhm. Egal, ob es nun 3 PS oder 1 PS oder noch weniger ist. Ich glaube, wir sind uns einig dahingehend, dass sie maßlos übermotorisiert, überdimensioniert ist.
Ja.
Nichtsdestotrotz, lass uns drüber reden, wie kommst du auf solch abstruse Ideen?
Bei der Idee weiß ich das tatsächlich gar nicht, wie genau ich auf diese Idee gekommen bin. Also was bei YouTube prinzipiell so ist, ich habe, man muss mal vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mit dieser ganzen Online-Video-Geschichte angefangen während dem ersten Corona-Jahr, glaube ich, wo ich angefangen habe, auf der Plattform TikTok Videos zu machen, weil mir einfach auch stutzlangweilig war und ich schon immer meine Freunde über Snapchat mit Sachen bespielt habe, die das dann aber teilweise so ein bisschen nervig fanden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt mal öffentlich und habe da dann auch relativ schnell mäßig bis große Erfolge erzielt. Ich meine, auf TikTok, kurz dazu, das ist eine Plattform, wo man auch mit relativ wenig Reichweite, wenn man Videos liefert, die zur Plattform passen, zum Nutzerverhalten der Plattform passen, schon Millionen von Klicks erzielen kann. Also das war, glaube ich, mein 20. Video oder so, was ich dort gemacht habe. Oder also eins der recht frühen, was dann schon im Millionenbereich war, was die Aufrufezahlen anging. Und bin aber dann auf YouTube rübergeswitcht, weil ich schon immer da Lust drauf hatte, da Videos zu machen. Und habe dann tatsächlich einfach Videos über das gemacht, was ich eh schon immer mache, nämlich Sachen zu basteln. Und meine Projekte entstehen heutzutage, nenne ich es mal, oder zurzeit so, dass ich Ideen habe für Projekte, die ich gerne machen würde. Und dann natürlich immer noch überlege, passt es auch zu YouTube? Kann ich daraus ein gutes YouTube-Video machen? Und ist es ein Thema, wo man draufklicken würde? Ne? Das ist ja auf YouTube unglaublich wichtig. Und bei der Zahnbürste mit Benzinmotor, ich glaube, es haben schon andere Leute auf YouTube so ähnlich mal gemacht, also dass man so eine benzinmotorbetriebene Zahnbürste gemacht hat, aber die haben es meistens so gemacht, dass sie einfach nur die Vibration von dem Benzinmotor genutzt haben, um dann damit die Zähne zu putzen. Und meine Idee war, ich will wirklich das an die Mechanik der elektrischen Zahnbürste dranflanschen, was ich dann ja auch gemacht habe, sodass halt die Drehzahl vom Benzinmotor und die Umdrehung vom Benzinmotor einfach wie vorher ausgeführt wird, wie vorher vom Elektromotor und wirklich eine wie eine elektrische Zahnbürste eben mit Benzinmotor darstellt. Wie ich konkret auf diese Idee jetzt gekommen bin, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich fand es so abstrus und vor allem, ich hatte so diese Motoren, den ich da auch genommen habe, die habe ich schon irgendwo gesehen. Das sind so Bausatz-Kits, die sind eigentlich sogar ziemlich cool, kosten nicht mal so viel. Ich glaube, ich habe vielleicht unter 200 Euro für diesen Motor gezahlt und das ist halt ein Viertaktmotor, der mit lauter kleinen Ventil-Zweizylinder, die gibt es auch als Achtzylinder. Das hat mich ursprünglich, hatte ich mir das überlebt, der ist überlegt. Der ist allerdings ein bisschen teurer, der kostet, glaube ich, 800 Euro, der Achtzylinder von diesem Hersteller. Und so war der noch ein bisschen teuer. Und deswegen habe ich mich für diesen Zweizylinder entschieden. Und das ist richtig cool, weil du baust deinen ganzen kleinen Benzinmotor zusammen. Das sind alle Teile einzeln in dem Set. Sieht man auch in meinem Video kurz, wie ich den zusammenbaue. Und ich hatte irgendwie Lust, mit diesem Motor was zu machen, weil ich den nicht online gesehen habe. Und dann kam ich halt auf diese abstruse Idee, elektrische Zahnbürste mit Benzinmotor, weil ich dachte, das gibt einen super Videotitel und ein super witziges Video. Und deswegen habe ich das dann umgesetzt.
Ja. Kann ich bestätigen, das Video ist super. Aber wir sind hier auf der Druckwelle. Es geht um additive Fertigung. Schilder uns bitte mal kurz, welche Teile dieser monströsen Zahnbürste hast du additiv gefertigt?
Da muss ich noch mal kurz nachdenken oder in der Schublade nachgucken, wo sie drin liegt. Also ich glaube, das Hauptgehäuse ist natürlich 3D gedruckt, was alles miteinander verbindet. Dann kleine Abdeckkappen etc. Die Verbindung vom Motor zum Gehäuse ist nicht 3D gedruckt. Die ist aus Metall mit so einem Metallwinkel, weil der relativ warm wird. Und ich da aktuell nur ein PLA gedruckt habe, was ja ab 50 Grad schon echt nicht mehr die Stabilität einfach hat. Und vor allem, wenn du irgendwie so Schraubverbindungen hast, dann ist das ja echt schnell zusammengeknautscht dann auch. Aber sonst ist bei dem Projekt, wie auch bei allen anderen Projekten von mir, eigentlich alles, was geht, ist 3D gedruckt, weil es einfach das schnellste und einfachste Verfahren für mich ist, wie ich Teile produziere. Gerade jetzt auf meinem Drucker druckt auch gerade eine neue Datei schon wieder für eines meiner Projekte. Der läuft eigentlich durchgehend bei mir im Keller, weil es einfach so unglaublich einfach ist, ne, Sachen zu fertigen damit.
Ob das so einfach ist, sei mal dahingestellt. Du druckst sehr viel. Entscheidend ist, wie konstruierst du denn? Womit konstruierst du?
Das kann ich dir jetzt sogar sagen, da das Software-Tool jetzt auch als Sponsor für eins meiner nächsten Projekte an Land gezogen habe. Aktuell tatsächlich mit Onshape, schon seit einiger Zeit jetzt. Einfach aus dem Grund, dass für Hobbyisten, Hobbyanwender kostenlos ist. Und ich dachte dadurch, dass ich habe früher mit Fusion 360 gearbeitet und die Lizenz dort bekommt man, glaube ich, als Student kostenlos. Und kurz vor Ende meines Studiums wollten die mich dann eben rausschmeißen und haben halt gemeint, ja, ich muss jetzt mir die Bezahllizenz dort kaufen. Und ich habe das ja nie verborgen, dass ich mit Fusion 360 gearbeitet habe. Also ich habe quasi immer kostenlos Werbung für die gemacht und habe es dann nicht ganz eingesehen, quasi Werbung für sie zu machen und dann auch noch dafür zu bezahlen. Und habe dann eben auf Onshape gewechselt. Da war aber noch keine Partnerschaft da und habe relativ schnell Programm zu lieben gelernt, würde ich fast schon sagen. Er hat ja schon echt ein paar coole Features und arbeite seitdem sehr gern mit Onshape. Okay. Im beruflichen Kontext, aber mit anderen CAD-Programmen.
Das war genug Werbeeinblendung an dieser Stelle. Du hast gesagt, du druckst viel mit PLA. Mit welchen anderen Materialien druckst du noch und vor allen Dingen auf welchem Drucker?
Ich drucke eigentlich fast ausschließlich mit PLA, aus folgendem Grund, weil es das Einfachste zu verarbeiten ist. Ja? Und weil es deutlich stabiler ist, als man denkt. Also PLA, ich habe PLA schon Anwendungen gehabt, wo man nicht denkt, dass es dafür geeignet wäre. Ich habe vor langer Zeit schon vor meiner Zeit auf YouTube, also das heißt langer Zeit, aber vor meiner Zeit auf YouTube schon mal einen Longboard mit Elektromotor gebaut. Und da habe ich den Motorhalter, das war ein 1 kW-Motor, also es hat richtig Leistung gehabt, das Ding, komplett 3D gedruckt. Und dieses Teil hat bis zum Schluss gehalten bei dem Longboard mit Elektromotor. Das Riemenrad, wo die Kraft auf das Rad übertragen wird, das dann an das Longboardrad angeflanscht war. Selbst das war 3D gedruckt und es hatte nicht mal irgendwelche Formen von Verschleiß, ne, die man sehen konnte.
Erstaunlich.
Und das war aus PLA gedruckt. Das war auch so ein augenöffnender Moment für mich, wo ich gemerkt habe, hey, und es war nicht mehr mit 100% Infill, sondern wir hatten da noch relativ, also moderate Wandstärken verwendet damals. Und bis jetzt ist es so, dass ich, außer wenn ich Anwendungen habe, wo ich höhere Temperaturen habe oder wo ich eben Flexibilität brauche, wie bei PTG oder etc., drucke ich eigentlich alles mit PLA, weil es halt am einfachsten ist und auch günstig und schnell geht und ich da die Druckgeschwindigkeiten hinbekomme. Genau. Und Drucker drucke ich aktuell auf einem Bamboo Lab, habe aber auch noch so ein Anycubic oder nochmal so ein Anycubic rumstehen, aber die sind eigentlich fast nicht mehr in Benutzung.
Bamboo Lab, sag ganz kurz, wie zufrieden bist du? Wie schnell ist er wirklich?
Da will ich jetzt keine Werbung für machen, weil die bezahlen mich leider nicht, aber also ich bin sehr zufrieden. Also eigentlich bis heute war ich unglaublich zufrieden, aber heute sind zwei Drucke gefailt hintereinander bei mir, weil ich die Druckbildhaftung nicht ganz hinbekommen habe. Da läuft gerade der dritte Versuch dafür. Können wir nachher vielleicht auch kurz drüber sprechen, für welches Projekt es da geht. Aber die Geschwindigkeiten sind wirklich also unvergleichlich. Ne? Gerade beim Arbeiten haben wir sehr viele Prusa-Drucker und mir klappt jedes Mal die Kinnlade runter, wenn ich da was auf den Drucker schmeiße oder slice und dann sehe, wie unglaublich lang diese Teile brauchen. Und ich denke mir so, das kann doch nicht sein, dass es das so lange dauert, wenn ich auf meinem Drucker da ungefähr ein Drittel der Druckzeit dann immer habe und die Qualität stimmt tatsächlich.
Gut, so viel zur monströsen Verbrennungsmotor-Zahnbürste. Lass uns noch über ein anderes spannendes, in diesem Fall tatsächlich praktikables und in die Zeit passendes Gadget aus deiner Werkstatt reden. Du hast es gerade schon angesprochen. Der Schlitten, der klassische Schlitten, der auch bergauf fahren kann. Erste Frage, warum? Wie kamst du auf die Idee?
Das ist tatsächlich so, das war, also das habe ich im Video auch beschrieben, das war so eine Idee, die ich schon als Kind einfach hatte. Ich komme aus dem Allgäu ursprünglich und wir waren eigentlich jeden Winter da, also da hat es eigentlich immer jeden Winter Schnee gehabt. Früher, heute ist es nicht mehr ganz so extrem, aber eigentlich, also meistens kann man schon noch mit Schnee rechnen. Und wir waren immer Schlittenfahren als Kind und irgendwann, gerade am Ende von so einem Schlittentag, irgendwann ist man erschöpft und dann fährt man nochmal runter. Wir müssten immer wieder hochlaufen, um quasi zurück nach Hause zu kommen. Und dann liegt man oftmals unten einfach im Schnee und träumt so vor sich hin. Und ich hatte schon immer diesen Traum, so, wenn ich einfach einen Schlitten hätte, mit dem ich wieder hochfahren könnte, so, oder so eine Winde, die mich hochziehen kann oder sowas, oder ich auf meinem Schlitten, der fahren kann, dann noch andere, meine Freunde mit mir hinter mir her hochziehen kann, das wäre auch absolut der Traum, so. Und irgendwann im Winter habe ich dann halt mal nachgedacht, hey, so sowas kann ich doch bauen. Und
Verrate
habe
uns
mich dann,
wie hast du den Traum realisiert?
wie, das war, ich will jetzt nicht sagen ganz einfach, weil ganz einfach war es nicht. Ich habe den Schlitten, das sieht man im Video ja auch, ich habe mir so eine Schneeraupe oder Gummikette quasi genommen von, ich glaube, die werden ursprünglich verbaut in so Schneefräsen und so kleinen Anwendungen. Und mit zwei E-Bike-Motoren, E-Bike-Nabenmotoren, habe ich dann die angetrieben. So quasi die E-Bike-Motoren sitzen jeweils vorne und hinten in der Raupenkette und sind wie quasi wieder wie Nabenmotoren verbaut, sodass die dann angetrieben ist. Und die sitzt unterm Schlitten und kann hochgeklappt werden, wenn man den Berg, wenn man oben angekommen ist, damit man den Schlitten nochmal ganz normal nutzen kann. Und dadurch, dass diese Motoren ja eh schon relativ gutes Drehmoment haben und ich die quasi noch mit einem viel kleineren Radius betrieben habe, hat mir quasi die Übertragung von diesen Nabenmotoren, die ja eigentlich keine große, das ist ja kein Zahnkranz oder so drauf, weil das ja wie eine Fahrradnabe sozusagen ist, da habe ich mir so Adapter 3D gedruckt komplett, die in die Zähne von der Raupenkette eingreifen und so wird dann die Kraft übertragen. Und es hat tatsächlich, also es hat, dieser Schlitten hat unglaublich viel Kraft gehabt. Das einzigste Problem, was ich damit hatte, war, dass diese Raupen, die Raupe war nicht groß genug, um wirklich den Grip dann im Schnee zu haben. Das ging, hat sehr gut funktioniert, wenn der Schnee eisig war. Auf der Ebene hat es unglaublich gut funktioniert. Also ich konnte auf diesem Schlitten drei andere Schlitten ziehen. Und der konnte auch gut berghoch fahren. Nur wenn es zu steil wurde, hat er einfach durchgedreht. Ne? Und das Problem an diesem Video war, dass wenn es komplett weiß ist und quasi keine, ja, man hat keine Anhaltspunkte, um was zu sehen, sieht man im Video nicht, wie steil ein Schlittenhang ist. Das
Ja,
heißt, im Video
klar.
sieht das ein bisschen deprimierend aus, weil ich echt steile Berge dann, wenn es schön eisig war, hochfahren konnte. Aber im Video sah das halt aus wie der flachste Hügel überhaupt. Aber es ist trotzdem ein Projekt, was echt super Spaß gemacht hat. Und wir haben mit den Skiurlaub genommen noch. Und das war da auch echt ein Highlight, gerade für meine kleinen Großcousins da.
Im Video zu sehen ist auch, dass du diverse Blechformteile verbaust in deinen Projekten. Verrate uns, wo kriegst du die her?
Also ich konstruiere die mal natürlich im ganz normalen CAD und da gibt es ja etliche Anbieter im Internet. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich immer bei den gleichen bestellt habe, aber wenn man einfach mal Blechbiegeteile googelt, dann findet man da schon Tausende. Ich glaube, bei Laser Hub habe ich es teilweise bestellt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Ximon komme ich auch schon. Also da gibt es immer diverse Anbieter. Ich nutze es immer ganz gerne, auch dieses Verfahren, weil du halt relativ schnell, also du kriegst einfach die Teile, so wie du es haben willst und musst nicht selber so viel Arbeit dann da reinstecken, weil Zeit ist bei mir immer ein bisschen rares Gut, wo ich ein bisschen nur haushalten muss. Das heißt, wenn ich mir was fertigen lassen kann, dann lasse ich es mir lieber gerne fertigen. Und dann passt es auch, ne, wenn man die Toleranz nur so richtig definiert. Und dann, gerade bei diesen, zum Beispiel habe ich ja auch so kleine Mini-Drift-Go-Karts gebaut, da haben wir auch viele Teile einfach biegen und lasern lassen, weil dann kriegst du die Teile halt schon fertig einfach, ja.
Okay, anders als du bin ich nicht aus dem Allgäu, sondern im Gegenteil, ich bin Flachland-Tiroler aus Ostfriesland. Trotzdem finde ich das Projekt sehr, sehr spannend und tatsächlich auch in der Praxis eben einsetzbar. Deshalb die Frage, kann man das kaufen?
Tatsächlich nicht. Das ist eine Frage, die ich gerade bei dem Schlitten habe ich sie oft bekommen, aber ich habe sie noch viel, viel öfter bei dem Aporolino bekommen. Nein, man kann diesen Schlitten nicht kaufen. Und ich habe auch nie Lust und werde das auch nie machen, dass ich diesen vermarkte. Einfach aus dem Grund, ich weiß, wie unglaublich viel Arbeit es ist, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was für einen Verwaltungsaufwand da dahinter steckt und was für ein Risiko man da auch eingeht. Und vor allem muss man sich auch dann mit ganz anderen Themen rumschlagen, gerade wenn man einen Verkaufspreis erzielen will, der irgendwie bezahlbar ist. Was ich immer mache, ist, dass ich wirklich alle Baupläne eigentlich bei den Projekten, wo ich weiß, die kann man gut nachbauen, stelle ich wirklich alle Baupläne, gerade wenn es um 3D-Drucksachen geht, natürlich die SDL-Dateien immer jedem kostenlos zur Verfügung, dass man sich das einfach nachbauen kann, auch oft mit Bauteilliste und so, damit man halt die Möglichkeit hat, sich, wenn man es wirklich haben will, sich das relativ einfach halt, wenn man handwerklich geschickt ist, dass man sich das da nachbauen kann, ja.
Wo finde ich gegebenenfalls die Baupläne, die Druckdateien?
Die sind eigentlich immer unter dem jeweiligen Video verlinkt und sonst bin ich auf, bei den Druckdateien bin ich auf Printables, wie heißt es, Thingiverse und ich glaube von Bamboo Lab, das Portal heißt MakerWorld, auch einfach unter dem Namen Lewis Engineering. Da findet man einfach immer eigentlich all meine Projekte. Gerade okay. Der Aporolino zum Beispiel hat sich da auch großer Beliebtheit erfreut.
Ich weiß nicht, ob wir noch drüber reden wollen. Der Aporolino, sagst zumindest ganz kurz für die HörerInnen, was ist das?
Das war so ein Projekt, es war eigentlich nur so eine Zwischenidee, die ich relativ schnell umgesetzt habe. Das ist ein Gerät sozusagen, was komplett 3D gedruckt ist, was dir den perfekten Aporol-Spritz mischen kann. Das heißt, der läuft da raus wie aus so einem Wasserhahn einfach, wenn man sein Glas dagegen drückt und zwar im perfekten Mischverhältnis direkt. Genau, das war so ein Sommerprojekt und das ist extrem gut angekommen. Ich glaube, es haben sich 6000 Leute runtergeladen, die Druckdateien allein und echt viele Leute haben das nachgebaut und ich habe so unglaublich viele Anfragen bekommen von Leuten, die es kaufen wollten bei mir, wo ich dachte, ey, boah. Per Mail und per Direktnachricht, wo ich habe es auch im Video sogar gesagt, dass ich es nicht verkaufen will. Ich will, dass ich das Leute nachbauen. Ich habe sogar die Ursprungsdateien, also die, ich glaube, damals in Fusion noch designt, zur Verfügung gestellt, dass man es einfach manipulieren kann und noch verbessern kann und noch weiterarbeiten kann dran. Wurde auch gemacht. Da gibt es eine Version 2.0 und diverse verbesserte Versionen auf Printables inzwischen zu finden. Das ist ganz cool, muss ich sagen. Das hat mich auch sehr gefreut, das zu sehen.
Lass uns abschließend noch über ein drittes Projekt reden. Das darf einfach in einem Podcast zur additiven Fertigung auf gar keinen Fall fehlen, nämlich das Banshee. Für alle, die es nicht wissen, das ist so die klassische Druckdatei, das klassische Objekt, mit dem man die Druckerkalibrierung, den Drucker so ein bisschen testen kann. Es ist so ein Fischtrawler, so ein kleines Bötchen, das Banshee. Und dein Banshee ist nicht 2 Zentimeter, nicht 3 Zentimeter und nicht 4 Zentimeter groß, sondern so groß, dass man damit tatsächlich echte Schlauchboote und echte Stand-up-Paddleboards ziehen kann. Erklär mal, wie hast du dieses Banshee gebaut und warum?
Das ist ja schon, ich glaube, wann war es? Ich glaube, letzten oder ja, vorletzten Sommer habe ich das gebaut. Da habe ich noch in Konstanz am Bodensee gelebt. Und die Idee kam mir tatsächlich, glaube ich, weil mir das Paddeln zu anstrengend war, als ich mit der Stand-up-Paddleboard fahren war. Und das Problem ist, ich hatte schon öfter die Idee, da einen Motor hinzubauen. Das Problem am Bodensee ist aber, diese Schifffahrtsgesetze sind unglaublich streng am Bodensee. Das heißt, da macht man sich selbst mit so einem Hilfsmotor am Stand-Up-Paddleboard, bist du da schon illegal unterwegs. Ne? Aber ich habe schon oft Modellboote da fahren sehen, auch direkt vor der Wasserpolizeiwache. Und ich dachte mir, hey, das kann ja nun mal nicht illegal sein. Und da bin ich eben auf diese Idee gekommen, ein kleines Boot zu bauen, was mich halt ziehen kann, was aber eigentlich ja faktisch nur ein Modellboot ist, aber dann als Hilfsmotor fungiert und habe halt mich dann auch für dieses Banshee von der Form her entschieden. Das Ding und der Rumpf ist natürlich komplett selber designt, dass er halt im Wasser funktioniert, weil das Banshee an sich schwimmt ja nicht, sondern halt quasi habe mich da am Design natürlich nur orientiert und habe das dann gebaut, dass es mich eben im Wasser ziehen kann. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert und auch das erste Video von mir, was du was so richtig Aufmerksamkeit bekommen hat. Davor waren die eher, war das eher noch überschaubar, was da an Aufrufzahlen passiert ist, sage ich mal.
Wie hast du es geschafft, dass der Rumpf wasserdicht ist?
Ich habe das Ding komplett 3D gedruckt aus zwei Teilen, weil mein Drucker nicht groß genug war, und habe die schon mal mit Epoxy zusammengeklebt, was bei gerade bei PLA unglaublich feste Verbindungen erzielt. Wenn du einfach flache Flächen hast, mit Epoxy das zusammenzukleben, dann reißt du meistens, wenn es bricht, reicht es meistens an anderen Layerschichten dann auf und nicht mal an der Klebeverbindung. Und habe dann das ganze Ding nochmal mit einer Schicht Epoxidharz überzogen und dann anschließend lackiert. Dann hast du auch so eine Oberfläche sogar, die fast wie Spritzguss. Wie Spritzguss eigentlich aussieht, genau.
Wie stark war das oder ist das Banshee motorisiert?
Ich habe tatsächlich zwei, das war ein, was ich testen wollte, habe es schon ein paar Mal gesehen, dass es Leute im Internet gemacht haben, zwei Motoren genommen, die eigentlich in so Drohnen, in so Racing-Drohnen zum Einsatz kommen und die direkt im Wasser betrieben, sodass ich keine Welle in das Boot reinleiten muss, sondern nur eben die drei Kabel, die ich gut abdichten konnte. Und die Motoren haben insgesamt, glaube ich, über 1000 Watt gehabt, aber ich habe es am Ende des Tages nur mit ich glaube 20% der Leistung getrieben, weil dieses Boot einfach, das kann man im Video auch sehen, als ich das mal mit 40% getestet hatte, allein schon, oder mit 50%, es war nicht mal volle Leistung, hat es sich überschlagen nach hinten, wenn man Gas gegeben hat, weil es so viel Leistung hat, dass es halt sich aus dem Wasser raushebt und einen Rückwärtssalto gemacht hat einfach. deswegen, ich glaube, die Leistung am Schluss waren wahrscheinlich so 200 Watt oder so, mit der es dann, oder 150 Watt, mit der es dann lief. Potenzial nach oben war noch viel, wenn der Rumpf ein bisschen anders geformt wäre, es wahrscheinlich ein bisschen schwerer gewesen wäre. Da gab es auch schon sehr, sehr viele Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren dann.
Das Banshee fährt nicht nur geradeaus, du kannst damit auch die Richtung bestimmen. Erklär bitte kurz, wie du das gemacht hast und woher du das Know-how für die entsprechende Steuerungselektronik hast.
Also das lenkt einfach über so Schubsteuerung. Also ich habe zwei Propeller hinten dran, rechts und links, und dann bremse ich einfach einen runter und den anderen dann eben nicht. Und dadurch lenkt es. Und ich habe tatsächlich die Steuerung selber programmiert mit einem ESP32. Der fungiert zum einen als Steuerung, aber auch als Funkübertragung zur Fernsteuerung. Da ist auch ein kleiner ESP32 drin, weil da kann man über WLAN eine Verbindung oder über die WLAN-Antenne dieses ESPs kann man eine Verbindung zwischen den beiden herstellen. Und ich wollte eine eigene Fernsteuerung machen, weil die sollte klein sein und wasserdicht vor allem, damit, falls da irgendwie Wasser drankommt oder die ins Wasser fällt oder was auch immer, dass da nichts passiert. Und habe das dann eben konstruiert. Die hat auch nur drei Knöpfe, dass sie wirklich jeder bedienen kann. Das war auch so der Gedanke da mal am Anfang, dass man die vielleicht irgendwie, wenn man zu näher irgendwie auf dem See ist, halt anderen Leuten geben kann, dass die sofort weiß, okay, ich drücke vorne drauf, dann fährt es fort und dann rechts und links noch ein Knopf. Wenn ich die drücke, dann lenkt es eben. Das Know-how habe ich mir, glaube ich, dafür schon über die Jahre erarbeitet. Vor allem aber tatsächlich über YouTube, weil gerade Programmieren und Basteln und so, da gibt es ja so viele Tutorials wirklich, die es ja wirklich, wirklich gut erklären. Also gerade im Englischsprachigen gibt es unglaublich viel, aber auch im Deutschsprachigen inzwischen. Ich tendiere meistens natürlich zu den englischsprachigen Creatoren dann, die solche Sachen machen, weil da ist einfach mehr Auswahl inzwischen da. Ne?
Du bist, das ist in deinen Videos überall zu sehen, schon sehr versiert, was Drucken, Elektronik und so weiter angeht. Nichtsdestotrotz, Fehlschläge gibt es auch bei dir. Mhm. Wie gehst du damit um? Und by the way, würde ich gerne wissen, was ist eigentlich aus deiner stärksten Hundeleine der Welt geworden, die jedem Bullterrier im Bruchteil einer Sekunde den Kopf abreißen könnte?
Fehlschläge gibt es ja immer, auch bei jedem normalen Engineering-Projekt. Ich glaube, jeder, der im Ingenieurbereich tätig ist, aber auch in anderen Bereichen, ich kenne es halt vor allem aus dem Konstruktiven, aus dem Entwicklungsbereich, aus dem Programmierbereich. Man hat ja immer mit Hürden zu kämpfen. Ne? Und gerade es gibt so Projekte, wo es halt man ein Problem löst, um dann halt auf das nächste Problem zu stoßen. Und in solchen Sachen ist halt dann auch so ein gewisses Durchhaltevermögen gefragt. Ich bin sehr schlecht im Aufgeben, vor allem wenn ich weiß, dass was funktionieren kann. Das heißt, ich beiß mich dann einfach so durch. So richtige große Fehlschläge habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Es ist halt eher immer so kleine Sachen, wo es dann aber halt darum geht, sich da durchzubeißen. Oftmals hilft mir das dann auch mal, so ein bisschen Abstand dann nochmal zu nehmen von dem Projekt und zwar mal zwei, drei Tage ruhen zu lassen. Und dann kommt einem plötzlich irgendwann der Gedanke, der einem dann die Idee, die es quasi löst, dieses Problem, vielleicht unter der Dusche, vielleicht beim Spazierengehen oder bei irgendeiner anderen Aktivität, wenn man einfach diesen Abstand sich mal ein bisschen genommen hat, das hilft mir eigentlich immer ganz gut. Die Hundeleine, ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, ich glaube, da habe ich nur so ein Kurzvideo drüber gemacht, die hatte ich eigentlich als Projekt gebaut, da ging es mir eigentlich darum, ein Problem zu lösen. Ich wollte eigentlich gar nicht so eine starke Hundeleine bauen. Ich wollte eigentlich nur eine Hundeleine bauen, die quasi elektrisch sich einzurzeln kann, weil das Problem ist, wenn man, also ich bin selber kein Hundebesitzer, aber ein Problem von einer Bekannten von mir war, wenn man diese Flexi-Hundeleine hat, die man eben ausziehen kann und dann seinen Hund aber schnell zu sich zurückholen will, weil er irgendwie einen anderen Hund kämpfen will etc. oder so, dann geht es mit denen nicht so gut, weil man kann immer nur so einen Zug zu sich her quasi ziehen. Und mein Gedanke war, hey, wenn ich einfach eine Hundeleine mit einem starken Motor baue, dann kann man den quasi so langsam und gemächlich, zwar das Ziel war es wirklich so, dass die halt, dass die nicht irgendwie aggressiv und ruckartig diesen Hund wegfliegen lässt, zu sich herzieht. Was aber passiert ist, dass selbst der Motor, selbst mit dem Getriebe, was ich da reingebaut habe, etc., war das immer noch viel zu schnell. Das heißt, es hat einen so einen Ruck gegeben, dass ich gesagt habe, das kann ich niemals irgendwie verwenden und wollte es auch nicht wirklich veröffentlichen, sondern habe dann nur so ein Kurzvideo drüber gemacht, um quasi die Arbeit dann doch noch irgendwie zu verwerten. Und habe es aber nie an einem echten Hund getestet und werde das auch nie machen, da die zu rabiat war.
Okay. Ja. Aber es freut mich ja, dass dir auch Fehlschläge passieren. Du löst sie, wie du angedeutet hast, mit viel Iteration, mit viel Trial and Error im Zweifel. Das klingt aber auch sehr nach einem großen Zeitinvest. Deshalb die Frage, wie viel Zeit investierst du denn in all deine Projekte?
Das ist schwierig zu sagen. Ist natürlich immer von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Aber ich übe meinen normalen Beruf als Ingenieur nur 4 Tage die Woche aus. Und am 5. Tag, am Freitag, habe ich Zeit für YouTube oder Themen, die mit damit zusammenhängen, wie zum Beispiel diesem schönen Podcast hier. Und am Wochenende geht natürlich dann auch nochmal ordentlich was an Zeit meistens dafür drauf. Muss man aber auch dazu sagen, gerade das Erstellen von Inhalten auf YouTube, wenn man das mehr oder weniger erfolgreich macht, dann ist es natürlich auch nicht ganz unlukrativ, was ich vor allem dazu nutze, um meine Projekte zu finanzieren und dann auch immer größere oder außergewöhnlichere Sachen zu bauen, die halt sonst vielleicht auch nicht so einfach zu finanzieren wären, ja.
Geld ist ein spannendes Thema. Du investierst, wie du schon gesagt hast, nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld. Mhm. YouTube ist da eine Einnahmequelle. Hast du noch andere? Wie finanzierst du deinen Spaß?
Also das meiste, das ist ja wie bei jedem Creator auf der Plattform ist es differenzierter. Also das ist so, YouTube selbst zahlt ja jedem, der Videos hochlädt und in dieses AdSense-Programm, heißt es, aufgenommen wird. Da muss man nur so ein, zwei Kriterien erfüllen. Der Kanal muss groß genug sein, muss halbwegs regelmäßig Videos hochladen und dann kommt man da schon rein. Das zahlt quasi YouTube selbst, zahlt dir einen gewissen Anteil an der Werbeeinnahmen, die es erzielt, von der Werbung, die vor deinen Videos laufen. Und dann eben das meiste ist bei mir, wie bei vielen anderen, über Sponsorings, Integration. Das heißt, wenn eine Firma auf mich zukommt und sagt, hey, wir würden gerne ein Projekt mit dir zusammen machen, können wir da was umsetzen? Das ist das, wo man eigentlich am meisten Geld verdient. Zum Beispiel hatte ich Igos letztens, die mir einen Roboterarm zur Verfügung gestellt haben, mit dem ich dann den ich da kochen lassen habe. Es hat leider nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber da gibt es wahrscheinlich auch noch eine Version 2. Denn die Funktion ist da. Das war nur ein sehr ambitionierter Zeitplan, in dem das passieren musste.
Das Video habe ich natürlich auch gesehen. Die Suppe, nee, danke. Ich hätte sie, glaube ich, nicht probieren wollen. Aber soll hier nicht unser Thema sein. Ja. Wir haben jetzt über ein paar Themen gesprochen, ein paar Projekte von dir gesprochen. Das sind bei weitem nicht alle. Verrate uns doch mal, was ist dein persönliches Lieblingsobjekt, was du realisiert hast?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also was am meisten Spaß gemacht hat und was auch nachträglich am meisten Spaß gemacht hat, waren, glaube ich, die Go-Karts, die ich da gebaut habe, diese Drift-Go-Karts. Die sind, glaube ich, habe ich vor einem Monat oder zwei, drei Monaten gebaut. Das sind so kleine elektrische Gefährte quasi. Die haben hinten so Schwenkrollen dran und das Vorderrad ist angetrieben. Und diese Schwenkrollen sind so aufgehängt, dass sie sich eben wie beim Einkaufswagen hin und her schwenken können. Und somit hat man das Gefühl, als ob man driften würde mit denen. Und mit dem Hebel kann man dann einstellen, wie stark man quasi driftet, weil die quasi auch noch gelenkt sind, sodass sie so einen Kippwinkel, dass man den Kippwinkel von denen variieren kann. Und das hat zum einen zum Bauen sehr viel Spaß gemacht, aber auch zum Rumfahren. Das ist, also es kommt im Video ein bisschen rüber, glaube ich, so. Aber zum Fahren machen die verboten viel Spaß. Es gibt es auch zu kaufen, dieses Produkt. Das ist aber relativ teuer in meiner Größe. Deswegen habe ich es auch selber gebaut. Und sonst ist das Benji-Boot war auch ein Projekt, das auch super viel Spaß gemacht hat, das ich auch noch nachträglich immer noch genutzt habe, wenn ich mal wieder am See bin und man die Möglichkeit hat. Genau, ich würde sagen, die beiden sind so mit meine Lieblingsprojekte, ja.
Und was sagen deine Follower? Welches Projekt feiern die am härtesten?
Das ist schwierig zu sagen. Klickzahlenmäßig natürlich dieses Benji-Boot, das ist, glaube ich, bis jetzt immer noch mein meistgeklicktes Video. Das heißt, es kam, also haben zumindest die meisten Leute gesehen, und der YouTube-Algorithmus, der ist ja schlau genug inzwischen, dass wenn ein Video und ein Projekt gut ist, dass es dann eben vielen Leuten ausgestrahlt wurde. Ich glaube, der und der Apollino kam auch verboten gut an. Also gerade auf TikTok hat der mehrere Millionen Klicks erzielt. Das hätte ich nicht mit gerechnet. Und es war das Witzige, da in dem Umfeld Leute, die mich nicht kennen, die haben mit dem Thema 3D-Druck was zu tun haben, man spricht dann mit denen und dann spricht man irgendwie über den Apollino und dann sagen die, ja, den habe ich mir auch schon 3D gedruckt. Dann ist so, okay, das ist dann schon auch irgendwie cool zu hören. Ja.
Okay, Luis. Wir sind soweit durch. Bitte verrate uns abschließend, was du derzeit noch in der Pipeline hast. Heißt, auf welche bahnbrechenden Innovationen aus deiner Werkstatt dürfen wir uns noch freuen?
Da gibt es tatsächlich einiges, auch einiges, wo ich gerade aktiv dran arbeite. Wenn dieser Podcast erscheint, dann ist der erste Teil wahrscheinlich schon draußen von dem Video. Und zwar bin ich aktuell dran, eine Version 2 des schnellsten Staubsaugerroboters der Welt zu bauen. Da habe ich schon mal einen Versuch gestartet. Der ist allerdings nicht ganz erfolgreich gewesen. Der war schon sehr schnell und hat auch halbwegs gut funktioniert, aber diesmal habe ich wirklich alle Fehler ausgemerzt und die Geschwindigkeit nochmal um einiges nach oben gerät, um einen gewissen Faktor, würde ich mal sogar sagen. Das heißt, das Videoprojekt läuft gerade. Der ist nämlich in mehrere Videoteile aufgeteilt, weil es dann doch sehr, sehr komplex geworden ist, das ganze Ding. Das ist auch komplett 3D gedruckt. Das Chassis, das Gehäuse, alles daran. Da druckt gerade noch ein massiver Heckflügel. Der ist gerade auf meinem Drucker dafür. Und sonst, ich muss mal gerade gucken in meine Projektliste, was noch so in Arbeit ist. Ein Projekt, was ich vielleicht schon anteasern kann, was spektakulär ist, muss ich kurz mal gucken. Eine Sache, die ich im Frühling wahrscheinlich machen werde, ist ein Elektroroller, einen Amphibien-Elektroroller, also so ein E-Scooter, wie man sie kennt, aber der nicht nur auf Land fahren kann, sondern auch auf Wasser. Das ist auch ein Projekt, was auch noch in der Pipeline ist, was glaube ich jetzt immer so, wo man den Namen schon etwas dann sich gut an. Es gibt noch andere, die kommen werden, aber da kann ich noch nicht so viel dazu verraten.
Sehr, sehr spannend. Luis, herzlichen Dank. Ich werde das verfolgen. Ich danke dir herzlich für die spannenden Einblicke in deine Welt.
Ja, vielen Dank für deine Einladung zu deinem Podcast.
So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 76. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, S wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben, Asche wie Asche, gelesen Sasche. Sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.